ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Karl Lauterbach war im Krankenhaus in Eberswalde, in einem Krankenhaus, das durch die Reform des Ministers sterben könnte. Ich bin Irina Grabowski, hallo. Der Gesundheitsminister will ja mit der Krankenhausreform erreichen, dass Patienten besser behandelt werden. Der Mensch soll wieder in den Vordergrund rücken, nicht mehr die Kosten. Die Gesundheitsminister der Länder sehen allerdings die Gefahr, dass kleine Kliniken in ländlichen Regionen schließen müssen, die eigentlich gebraucht werden. So wie das Krankenhaus in Eberswalde, wo er heute zu Besuch war. RBB24-Reporter Nico Hecht.
Anfang August erst hatte das Vossmann-Krankenhaus in Eberswalde eine Zertifizierung als Neurozentrum erreicht. Hier öffnen die Ärzte zum Beispiel minimalinvasiv verstopfte Blutbahnen von Schlaganfallpatienten. Ärztin Susanne Hengst erklärt, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, anhand von digitalen Bildern von versorgten Arterien.
Eine lebensrettende Versorgung. Wie lange war der Zeitraum vom Verschluss bis zur Öffnung?
Wir sind ja hier im ländlichen Raum. Es ist relativ lang, bis die Patienten hier sind. Hier zwischen den beiden Bildern liegen unter 30 Minuten.
Lauterbach sagt, er sei gekommen, weil das Krankenhaus eines ist, das besonders für die Umsetzung seiner Reformpläne geeignet sei. Eine spezialisierte Klinik mit riesiger Bedeutung für die Versorgung der Region, so der Minister.
Gerade im Bereich der Tumorversorgung, im Bereich der Unfallversorgung, Notfallversorgung und in der Versorgung von Schlaganfällen. Und Häuser dieser Art werden benötigt, haben aber in der jetzigen Art und Weise, wie wir Krankenhäuser finanzieren, keine Perspektive.
Bisher werde pro behandelter Fall finanziert. Die Kosten für Personal und Technik seien für spezialisierte Kliniken aber so hoch, dass sie dabei Defizite erwirtschaften. In Eberswalde waren es im Mai bereits 4,4 Millionen Euro, hat die Geschäftsleitung berichtet. Künftig will der Gesundheitsminister Krankenhäusern Vorhaltepauschalen bezahlen. Pauschalen dafür, dass Personal und Technik da sind, egal wie viele Fälle behandelt werden. Aber dafür soll es hohe Vorgaben geben, welche Technik, wie viel Personal. Zu hohe Vorgaben für Flächenländer wie Brandenburg mit vielen kleineren Kliniken in ländlichen Regionen, sagt der Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft Michael Jakob.
Ich glaube, dass das noch ein ganz, ganz großes Problem wird, weil die Qualitätsanforderungen werden so nicht von allen erfüllt werden können. Da wird es sogar Häuser geben wie dieses, wo an der einen oder anderen Stelle mal ein Problem hat, aber Prenzlau, Angermünde, Herleberg, egal wer sie nehmen, werden Schwierigkeiten haben, alles so umzusetzen.
Dann drohen Schließungen von Abteilungen oder ganzen Häusern. Alle Ländergesundheitsminister hatten deswegen Ausnahmen bei den Vorgaben gefordert. Trotzdem hatte Lauterbach dem Bundestag einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das nicht beachtet hatte, kritisiert Brandenburgs Gesundheitsstaatssekretärin Antje Töpfer, Grüne. Nach den Gesprächen heute in Eberswalde klang sie aber optimistischer.
Ich habe schon rausgehört, dass der Minister durchaus willens ist, den Ländern entgegenzukommen und auch gerade den Brandenburger Forderungen so ein bisschen entgegenzukommen. Aber wir sind jetzt im parlamentarischen Verfahren und müssen da halt gucken, dass Verbesserungen rein verhandelt werden.
Auf mündliche Zusagen wolle man sich nicht mehr verlassen. Die hatte Lauterbach auch für eine Analyse gegeben, wie genau die Vorhaltefinanzierung realisiert werden könne. Die fehle bis heute, so die Staatssekretärin. Bisher verhandle man im Bundestag also eine Reform, ohne die rechnerischen Grundlagen zu kennen.
Da hat er also einiges erfahren können, der Bundesgesundheitsminister bei seinem Besuch in diesem Krankenhaus in Eberswalde. Jürgen Elsässer darf sein rechtsextremes Monatsmagazin Kompakt wieder unter die Leute bringen. Das Verbot ist vorläufig ausgesetzt. Für einen Monat erst hatte das Bundesinnenministerium das Verbot verhängt. Richter am Bundesverwaltungsgericht urteilten im Eilverfahren gestern im Zweifel für die Pressefreiheit. Jubel gab es bei der AfD, deren Fraktion im Brandenburger Landtag lud heute zur Pressekonferenz mit Jürgen Elsässer. Dazu unser Landespolitikreporter Thorsten Süd.
Ein Sieg Davids gegen Goliath sei die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes gewesen, das Verbot des Kompaktmagazins im Eilverfahren vorläufig auszusetzen, sagt Herausgeber Jürgen Elsässer selbstbewusst auf einer Pressekonferenz der AfD-Landtagsfraktion im Brandenburger Landtag. Nächste Woche solle die August-Ausgabe des rechtsextremen Magazins ausgeliefert werden, verspricht Elsässer, und dass er Schadenersatz erklagen werde.
Die Untergrenze des wirtschaftlichen Schadens liegt bei etwa 320.000 Euro. Das sind nämlich die Umsätze in 4 Wochen, die wir nicht realisieren konnten, weil wir nicht mehr arbeitsfähig und stillgelegt waren. Das geht sicherlich noch nach oben und wir werden die Regierung oder das BMI bei jedem Cent regresspflichtig machen.
Elsässer und AfD-Landtagsfraktionschef und Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt sitzen demonstrativ nebeneinander und beantworten Journalistenfragen. Berndt fordert personelle Konsequenzen beim Brandenburger Verfassungsschutz, der kompakt vor 3 Jahren als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft hatte.
Dieser Verfassungsschutz unter seinem Abteilungsleiter Jörg Müller ist eine Gefahr für die Demokratie in Brandenburg. Und deswegen ist die Forderung, die politische Forderung, ganz klar. Die erste Forderung ist, dass dieser Mann aus dem Amt entfernt wird. Sofort aus dem Amt entfernt wird. Er darf keinen Tag länger sein unseliges Wesen entfalten.
Nicht ausgeschlossen ist, dass die AfD im Landtagswahlkampf Nutzen aus dem Urteil ziehen könnte. Die Landtagsfraktionschefs von SPD und CDU, Daniel Keller und Jan Redmann.
Ich bin davon überzeugt, dass Nancy Faeser richtig gehandelt hat. Im Eilverfahren hat das Bundesverwaltungsgericht schon festgestellt, dass einzelne Beiträge eben nicht der demokratischen Grundordnung entsprechen.
Es ist natürlich ziemlich problematisch, dass jetzt die, die hinter dem Kompaktmagazin stehen, diese Entscheidung als Erfolg feiern können. Das hilft auch nicht beim Vertrauen in Demokratie und Rechtsstaat. Das ist aber auch eine Fehleranalyse, die jetzt im Bundesinnenministerium erfolgen muss.
In der nächsten Woche will Kompakt-Herausgeber Elsässer die August-Ausgabe seines Magazins auf den Markt bringen.
Das war unser Landesreporter für Brandenburg, Thorsten Südow. Seit Juli dürfen Anbauvereine Hanf anpflanzen und Cannabis an ihre Mitglieder abgeben. Dafür müssen sie allerdings eine Genehmigung einholen. In Berlin bleiben diese Anträge bisher liegen, weil die Zuständigkeit ungeklärt ist. Es hängt ja auch die Kontrolle des Anbaus dran. Welche Behörde wird sich das ans Bein binden? Und es gibt jetzt Anzeichen dafür, dass das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales, das LAGESO, das übernehmen wird. Dazu unsere Reporterin Kirsten Buchmann.
Es liegen bereits Anträge von Menschen vor, die in Cannabisvereinen die Pflanze anbauen wollen. 19 Anträge seien es berlinweit, wie der RBB von Bezirksseite erfuhr. Wer die Anträge bearbeitet, war bisher offen. Die Senatsgesundheitsverwaltung sah dies als Aufgabe der Bezirke, was diese aber ablehnten mit dem Argument, sie hätten zu wenig Personal. Die Senatskanzlei will nun, dass das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales zuständig wird. Nico Schack, Vorstand des Vereins Bunte Blüte, würde das begrüßen.
Ich glaube, eine zentrale Lösung macht definitiv Sinn. Hauptsache, es kümmert sich jemand drum, und zwar zeitnah.
Der CDU-Gesundheitspolitiker im Berliner Abgeordnetenhaus Christian Zander findet es richtig, die Aufgabe auf Landesebene anzusiedeln, anstatt in jedem Bezirk jeweils eine Anlaufstelle zu schaffen. Die Diskussion, ob das LAGESO die richtige Stelle ist, geht allerdings weiter. Der Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel, SPD, ist zwar dafür, die Aufgabe zentral bearbeiten zu lassen, er würde sich allerdings wünschen, sie durch einen einzelnen Bezirk erledigen zu lassen.
Es gibt sehr viele leidenschaftliche Unterstützer dieses Gesetzes. Die gibt es in den Bezirken und jetzt sollte sich ein Bezirk bereit erklären, die Aufgabe zu übernehmen.
Die LAGESO-Variante sieht er als die ungünstigste Lösung, denn dieses habe nicht die Ressourcen, sich dieser neuen Aufgabe anzunehmen. Und die Zuständigkeit ans LAGESO zu übertragen, das dauere. Igel rechnet mit einer langen Hängepartie, in der die Bezirke einzeln über die Anträge entscheiden müssen. Die Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, Maren Schellenberg von den Grünen, findet ein einheitliches Vorgehen beim LAGESO oder durch einen einzelnen Bezirk sinnvoll. Aus ihrer Sicht bleiben allerdings Fragen offen.
Wir haben zum Beispiel Steglitz-Zehlendorf, 2 Anträge, wo die Anbaugebiete in Brandenburg liegen. Und wir stellen uns ernsthaft die Frage, wie sollen wir da irgendwas kontrollieren als Bezirksämter?
Der SPD-Innenpolitiker Martin Matz wiederum drängt darauf, die Frage nach zusätzlichem Personal zu beantworten. Ob es dafür mehr Geld gibt, müsse mit der Finanzverwaltung besprochen werden.
Alle anderen Bundesländer sind in der Sache mit der Genehmigung übrigens schon weiter, also der Genehmigung für die Anbauvereine.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Für manchen ist es nur eine kleine Gedenktafel, die gerade in der Charlottenburger Wielandstraße 18 eingeweiht worden ist. Doch sie hinterlässt tiefe Nachdenklichkeit und erinnert an einen Mann mit bemerkenswerter Zivilcourage, an den verstorbenen Berliner Hausmeister Otto Jogmin. Er rettete zahlreichen Jüdinnen und Juden in der Nazizeit das Leben, erzählt Professor Johannes Tuchel von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand.
Er ist ein Beispiel dafür, wie ein einzelner Mann ein Hausfahrt hier in Berlin-Charlottenburg es schaffte, eine Vielzahl jüdischer Menschen zu retten, zu versorgen. Für uns heute unvorstellbar, mit welchem Mut und mit welcher Risikobereitschaft er vorgegangen ist. Für mich ist es aber auch ein Zeichen dafür, was andere Deutsche hätten machen können.
Otto Jogmin zieht 1935 im Hinterhaus der Wielandstraße 18 ein. Eine Zeit, in der das Leben für jüdische Menschen auch hier immer unerträglicher wird. Otto Jogmin handelt. Zuerst versteckt er eine Jüdin in seiner Wohnung und gibt sie als seine Tante aus. Da er auch für das Nachbarhaus verantwortlich ist, durchschlägt er die Kellerwand und baut Sanitär- und Schutzräume für jüdische Menschen. Er konstruiert Fluchtwege, fälscht Angaben im Mietbuch, besorgt Lebensmittel und Medikamente. Circa 30 Menschen hat Otto Jogmin vor der Deportation bewahrt, erzählt der heutige Hauseigentümer Theo Lange.
Er hat ja Namen gefälscht, er hat Identitäten gefälscht, er hat sogar eine jüdische Familie ganz offiziell angemeldet unter falschem Namen. Warum? Weil kurz zuvor ein Polizeirevier ausgebombt worden war und alle Akten waren weg. Das heißt, er hatte unter falschem Namen dort angemeldet, dann bekamen die Lebensmittelkarten und waren so versorgt.
Eigentümer und Mieter hatten die Geschichte von Otto Jogmin in Büchern entdeckt und sich für die Ehrung beim Senat stark gemacht. Im Zentrum für Antisemitismusforschung hat Theo Lange auch Briefe von geretteten Menschen gefunden, die sich bei Otto Jogmin bedankten. Für die Bewohner der Wielandstraße 18 ist der verstorbene Hausmeister ein Vorbild.
Sehr beeindruckend. Also wenn man das auch liest, der hat das gar nicht so sehr auch irgendwie aus großen politischen Überzeugungen gemacht, sondern einfach, weil er gemerkt hat, da stimmt was nicht und das so gegen seinen inneren Wertekompass lief.
Ich bin so berührt auch von dieser Geschichte, dass ich nur hoffe, dass viele Menschen jetzt dadurch auch mal nachgucken und nachfragen, wer war das denn?
Ich weiß nicht, ob wir wieder so weit sind, dass so etwas passieren könnte, aber der Akt der Zivilcourage zu sagen, nee, da mache ich nicht mit, beziehungsweise wenn jemand auf mich zukommt, dann helfe ich einfach. Ja, das ist wirklich das, was sehr berührend ist.
Und so ist diese kleine Tafel mehr als nur ein Gedenken an Otto Jogmin. Sie ist ein Sinnbild für Zivilcourage und Menschlichkeit.
Und jetzt geht es in den Berliner Zoo. Bei den Pandas wird es Nachwuchs geben. Möng Möng ist da schwanger, das haben wir diese Woche erfahren. Bei den Zwergflusspferden, da gab es ja schon Nachwuchs und er hat jetzt auch einen Namen. Was heißt der? Die. Das Mädchen, das Nilpferdbaby heißt Toni und heute war der erste Freigang. Und unser Reporter Leon Thalier hat sich's angeschaut.
Ganz langsam und vorsichtig kommt das Hippo-Jungtier mit der Mutter das erste Mal aus dem Außengehege gelaufen. Die Mutter geht voran und Toni hinterher. Toni hat ihren Namen übrigens in Anlehnung an den Fußballnationalspieler und Berliner Antonio Rüdiger bekommen, der die Ehrenpatenschaft für das Tier übernimmt. Und die Besucher hier vor dem Gehege sind begeistert von Tier und Namen.
Toni, ja, das ist doch ein guter Name, oder?
Das erste Mal draußen, aber ist noch sehr unsicher. War Taps die Mutter immer hinterher, also ist sehr unsicher noch, aber wird schon werden.
Das ist echt süß. Es läuft die ganze Zeit hinter der Mutter her.
Gerade mal 20 Kilo wiegt Toni, 200 sollen es mal werden. Wie bei der Mutter, die hatte sich kürzlich mit ihrem vollen Gewicht aus Versehen auf ihren Nachwuchs gelegt, mit körperlichen Folgen für Toni, erzählt Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knierim.
Das passiert leider auch gelegentlich. Jungtier dockt an die Milchleiste, Mama legt sich nieder und dann ist leider noch das Jungtier da gewesen. Ein kurzes Quietschen. Wir haben es erstmal gar nicht so für so wichtig erachtet, aber als das Kleine dann noch humpelte, war dann klar, wir müssen mal röntgen und wir haben das Röntgen gemacht und haben dann gesehen, dass es so ein Beckenkammbruch gegeben hat.
Ja, dieser Bruch ist aber wieder komplett verheilt. Also Toni macht ganz normale Schritte, ohne zu humpeln. Die Besuchermasse reißt hier jedenfalls nicht ab vor dem Gehege. Toni ist hier heute definitiv der Star.
Das war aus dem Berliner Zoo unser Reporter Leon Thalier. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Bleiben Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie neugierig. Und wenn es mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.